Ja, liebe Freunde, wir wollen uns also beschäftigen mit der biblischen Schöpfungsgeschichte und heute gleich einmal zur Einleitung, warum gerade mit der biblischen Schöpfungsgeschichte. Weil es ganz richtig, wie der Günther vorhin gesagt hat, Schöpfungsgeschichten, Schöpfungsmythen gibt es also eine riesige Fülle und wir können sie auf lauter Zeit auch einiges andere mal ansehen. Aber was ist das Besondere der biblischen Schöpfungsgeschichte und der Art, wie sie uns überliefert ist? Ich meine, der banalste Grund ist, dass sie uns sicher als abendländische Bevölkerung relativ nahe liegt, dass wir sie sehr gut kennen und das eigentlich so die erste Vorstellung ist, wenn man über Schöpfungsgeschichte spricht, dann hat man mal so ein bisschen die biblische Schöpfungsgeschichte im Hintergrund. Das ist aber nicht unbedingt der Vorteil, weil gerade Dinge, die man so gewohnheitsmäßig haben, so selbstverständlich haben, die verleiten uns meistens auch zu Vorurteilen und Missdeutungen. Also von dem her ist es gar nicht so ideal und wir müssen eigentlich lang erübte Denkgewohnheiten eher aufbrechen wieder und ganz, ganz elementar beginnen. Also das wäre eher sogar ein Hindernis. Ein nicht ganz unwichtiger Grund ist natürlich auch, dass Rudolf Steiner sehr ausführlich gerade über die biblische Schöpfungsgeschichte gesprochen hat und das wirklich sehr, sehr, sehr tief in die Materie eintaucht. Eben insbesondere auch sehr stark eintaucht in den Lautcharakter der hebräischen Sprache. Und das auch als Grundlage nimmt. Das ist nämlich das ganz Besondere also an dieser Art, wie uns diese biblische Schöpfungsgeschichte in der hebräischen Sprache überliefert ist, dass diese Sprache einen außergewöhnlich starken imaginativen Charakter hat. Und das heißt also, die Worte, die Lautfolgen, die da sind, haben einen sehr stark, wie soll ich sagen, eine sehr stark bildschaffende Kraft in sich. Ich meine, wir haben das im Deutschen auch, nur es ist also schwerer an die Oberfläche zu bringen. Im alten Hebräischen ist das sehr, sehr stark drinnen, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass also heutige hebräisch sprechende Menschen, also zwischen dem heutigen Hebräisch und dem Althebräischen, ist gar nicht so ein riesiger Unterschied, also zum Beispiel nicht so ein großer Unterschied zum Beispiel wie zwischen dem Altgriechischen und dem Neugriechischen. Das ist eine viel größere Differenz. Es gibt natürlich Unterschiede, schon auch vor allem, weil das neue Hebräische mit vielen neuen Begriffen aus unserem modernen Leben erweitert wurde, einfach künstlich erweitert wurde, kann man sagen. Weil im Grunde war die hebräische Sprache auch eine lange Zeit eine mehr oder minder tote Sprache, also die nur noch zu liturgischen Zwecken verwendet wurde, zum Tora-Studium, aber die nicht gesprochen wurde. Erst so im 19. Jahrhundert vor allem, auch als es schon so Richtung Zionismus und der Richtung ging, hat man das einfach wiederbelebt, also künstlich wiederbelebt eigentlich, kann man sagen, um sozusagen eine gemeinsame Sprache für das hebräische Volk im weitesten Sinne zu schaffen wieder, weil eben die Juden in den verschiedensten, waren ja zerstreut in die verschiedensten Länder und sie haben im Wesentlichen die Sprachen dort angenommen, beziehungsweise gab es das Jiddisch oder so, das aber eigentlich ja auch eine ganz starke Mischung aus verschiedensten Sachen ist, also aus den slawischen Sprachen, aus dem Deutschen sehr stark und auch aus dem Hebräischen, aber ein sehr starkes Mischmasch. Und man hat also gesucht, dann eben eine Sprache zu finden, die das jüdische Volk verbindet, irgendwo, da lag es nahe, eben auf das alte Hebräische irgendwo zurückzugreifen, aber es zu erweitern, eben um viele Begriffe aus dem modernen Leben, die eben im Althebräischen überhaupt nicht vorkommen. Also es hat dadurch das neue Hebräische dann teilweise einen sehr künstlichen Charakter natürlich auch. Also, man kann sagen, dass es teilweise wirklich fast wie Esperanto konstruierte Sprache ist. Das ist sozusagen ein Reißbrett entworfen teilweise. Also erwähnen müssen wir auf jeden Fall zum Althebräischen zurückgehen und natürlich auch versuchen, irgendwie uns zu nähern der Art, wie damals die Menschen diese Sprache auch erlebt haben. Weil man muss gleich dazu sagen, wenn heute im Althebräischen rezitiert wird oder so, wird man auch wenige Hebräer finden, die die Sprache so intensiv miterleben und mitempfinden, dass diese Bilder wirklich einfach von selber aufsteigen. Also das heißt, wir müssen uns auch irgendwie wappnen diesbezüglich, dass nicht gleich, wenn wir mal den Text lesen, hören im Original, dass sofort das Bild dasteht. Also das werden wir uns einfach erarbeiten müssen und wir werden da ein bisschen also einfach auf die Sprachgestaltung auch zurückgreifen, weil wir da das Mittel eigentlich zur Verfügung haben, diese Bilder wieder zum Leben zu erwecken, sie wieder herauszuholen. Langsam, also das werden wir dann so in den nächsten Vorträgen an einzelnen Stellen versuchen. Also es wird sicher nicht möglich sein, jetzt von A bis Z das 6-Tage-Werk Wort für Wort durchzugehen. Da sind wir wahrscheinlich das nächste Jahrzehnt beschäftigt. Aber doch an einzelnen wichtigen Stellen. Also das ist ein wesentlicher Grund, warum wir uns mit der biblischen Schöpfungsgeschichte beschäftigen, wegen dieses besonderen bildschaffenden Charakters der hebräischen Sprache. Da muss man sich ein bisschen einfach auf die Mission des hebräischen Volkes einlassen. Und die wirkt nämlich in der Sprache auch sehr stark drinnen. Die Mission des hebräischen Volkes war eigentlich das, was früher durch das atavistische Hinsehen gegeben war, also durch das astrale Hinsehen, das viele Menschen noch hatten, dass sie das jetzt in Gedankenform ausdrücken sollen. Wir haben das in den letzten Vorträgen da Christus über das menschliche Ich bezüglich Abraham auch irgendwo angedeutet. Also bei Abraham beginnt eigentlich eine Strömung, wo das menschliche Gehirn auch einen Bau bekommt, der geeignet ist dazu, wenn man so will, das Göttliche in Gedankenform zu erfassen. Und der Unterschied, was ist der Unterschied, wenn man es durch das alte Hinsehen erfasst und wenn man versucht, es durch das Gedankenleben zu erfassen? Der eine Unterschied ist einmal, dass das Gedankenleben natürlich viel blasser ist, dass es kein unmittelbares Erleben zunächst einmal ist, also kein bildhaft imaginatives zumindest, aber es ist in der Gedankenbildung die Chance da, dass sich das Ich damit verbindet. Im alten hebräischen Volk ist es eigentlich noch das Volks-Ich, das sehr stark darin wirkt, aber das Ich-Prinzip, das ist im alten atavistischen Hellsehen überhaupt nicht. Denn im Gegenteil, immer wenn es ins Hellseherische hineinging in den alten Zeiten, dann wird das Ich ausgeschaltet. Dann wird das Ich-Prinzip ausgeschaltet und daher auch überhaupt kein Verständnis in Wahrheit dafür, dass Ich-Prinzip und damit letztlich auch kein wirkliches Verständnis für das Christus-Prinzip, weil der Christus ist eigentlich das große Welten-Ich. Und das heißt, was vorbereitet werden soll, sollte durch das hebräische Volk, ist eine geistige Erkenntnis, die sich mit dem Ich-Prinzip verbinden lässt, wo das Hand in Hand gehen kann. Eben zunächst noch über das Volks-Ich, aber das soll das vorbereiten und dann kommt der Christus und mit dem Erdenleben des Christus beginnt eigentlich erst so richtig die Möglichkeit, dass wir diese Dinge auch im individuellen Ich erfassen können und erfassen müssen. Eigentlich, das ist der zeitgemäße Weg auch für uns heute, ans Geistige heranzukommen. Also wo nicht das individuelle Ich dabei ist, ist die Erkenntnis in Wahrheit nicht brauchbar. Nicht wirklich, oder jedenfalls nicht so, dass man mit Sicherheit sagen kann, ob man es hier mit Wahrheit zu tun hat oder ob das mehr Eingebungen der Widersachermächte sind. Das astrale Hellsehen spontan als atavistische Anlage tritt es ja heute auch nicht mehr sehr selten auf. Es gibt noch einzelne Fälle natürlich, aber im Prinzip tritt es sehr, sehr selten auf und wenn, erreicht es also selten in die hohen, höheren Welten hinauf, also nur in sehr niedere Daseinsbereiche. Und das war eigentlich schon in vorchristlicher Zeit, eben in der Zeit, wo das hebräische Volk herangewachsen ist, auch schon der Fall. Die ganze Geschichte des hebräischen Volkes, alles dann die Schilderung mit Moses und so, hingen ja sehr stark auch damit zusammen, sich eben abzugrenzen von diesem heidnischen Hellsehen. Weil man also merkt, dass darin eigentlich nur mehr negative oder hauptsächlich negative Kräfte heraufkommen und die Menschen beeinflussen. Und unsere Aufgabe eben heute ist es, das mit dem individuellen Ich zu erfassen. Die Hebräer haben es sozusagen mit dem Volks-Ich-Prinzip erfasst. Aber da liegt trotzdem ein gewisser kontinuierlicher Weg drin. Also der Weg, dessen müssen wir uns schon klar sein, also zu unserem modernen Ich führt über das Volks-Ich der Hebräer irgendwo. Und daher, gerade wenn wir also bewusst erfassen wollen, das Schöpferische in uns, was durch das Ich hereinkommt, davon haben wir auch gesprochen, dass eigentlich die Schöpferkräfte, die früher in der ganzen Natur und durch die ganze Natur gewirkt haben, auch gewirkt haben durch unsere Leibesglieder, teilweise noch nachwirken, aber das wird dann immer schwächer, dass die heute vermehrt durch das Ich wirken müssen. Und da müssen wir sie aus freiem Willen, kann man sagen, hereinholen, in Wahrheit. Das wird also immer bedeutender. Das heißt nicht, dass wir jetzt die ganze Schöpfungsaufgabe für die Zukunft übernehmen, da werden wir ein bisschen überfordert, aber wir sind sozusagen das Eingangstor für diese Schöpfungskräfte. Und so wie sozusagen die biblische Schöpfungsgeschichte schildert, wie damals die großen Schöpferkräfte eben durch die Natur und durch unsere Leibesglieder hereingekommen sind, so müssen wir heute, wie soll ich sagen, eine neue Schöpfungsgeschichte fast schreiben, die aber jetzt in die Zukunft weist, die eben zusammenhängt mit den Kräften, die jetzt durch das Ich hereinkommen. Also da ist auch eine gewisse Verwandtschaft da. Und noch etwas Wichtiges ist, warum wir uns beschäftigen mit der biblischen Schöpfungsgeschichte, weil unser Ich ja sehr eng zusammenhängt mit den Schöpfergöttern, die gerade in der biblischen Schöpfungsgeschichte geschildert werden, also mit den Elohim. Wir haben unser Ich dadurch bekommen, dass die Elohim ihr Ich hingeopfert haben. Das heißt nicht, dass wir es eben eins zu eins übernommen haben, dann werden wir schon die großen Schöpfergötter, so einfach geht das nicht. Aber indem sie ihr, wie soll ich sagen, ein riesiges Ich hingeopfert haben, das also einfach die höchstmögliche Reife erreicht hat, die ein Ich überhaupt erreichen kann. Und was ist die höchstmöglichste Reife des Ichs? Wir haben jetzt oft davon gesprochen, dass wir das Ich begreifen können als ein Tor in die geistige Welt, eine Öffnung sozusagen in die geistige Welt, die bei uns noch ein kleines Nadelöhr ist, die aber bei den Elohim eigentlich so weit wie die ganze Welt war, also wie die ganze geistige Welt nämlich. Das heißt, alles Geistige kann durch dieses Tor des Ichs, der Elohim, hindurch, wobei auch ein großer Unterschied insofern ist, als dass sozusagen bei den Elohim ja sieben Iches sind, die da zusammenwirken. Es sind ja sieben Elohim im Wesentlichen. Und die opfern eben ja ich hin. Und was wir davon bekommen, ist jetzt sozusagen, sind viele, viele, viele kleine punktförmige Keime, aus denen jeder sein einzelnes individuelles Ich entwickeln kann. Also wir haben sozusagen am Anfang ein noch ganz verschlossenes Tor, das eigentlich nur punktuell ist. Und langsam weitet sich das erst aus im Laufe der Entwicklung. Und wir sind mittlerweile eben an dem Punkt angelangt, wo wir sehr aktiv daran mitarbeiten müssen, dieses Tor immer weiter zu machen. Ja.
Kann man so sagen, dass die Elohim das nicht abgelegt oder es nicht mehr gebraucht?
Ja. Ja, 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 so ist es. So ist es. Das macht auch also einen großen Unterschied. Bei den Elohim war das Ich, also das unterste Wesensglied, das ist vergleichbar dem, was wir heute als physischer Leib haben. Das heißt, das Ich-Prinzip war für sie sozusagen die alleräußerste Hülle, durch die sie sich kundgegeben haben. Und diese äußerste Hülle haben sie sozusagen abgelegt, so wie wir einmal den physischen Leib ablegen werden und dann in einem Ätherleib weiterleben werden und da unsere weitere Entwicklung durchmachen werden. Und das wird dann der Fall sein, wenn wir alles aus dem physischen Leib herausgeholt haben, was wir damit dann in Auseinandersetzung damit an geistigen Kräften gewinnen können. Das heißt natürlich auch, dass das Ich, wir sprechen immer von dem Ich auch aus dem hohen geistigen schöpferischen Prinzip oder so, aber es ist bei Gott nicht das höchstmöglichste Prinzip, das es in der Welt gibt. Ich habe das letzte Mal schon kurz darauf hingedeutet, wenn wir schöpferisch tätig sind, und in Kurzformel sagen wir dann so oft, also aus dem Ich heraus sind wir schöpferisch tätig, das ist auch dem Wortlaut nach völlig korrekt. Aus dem Ich oder durch das Ich werden wir schöpferisch tätig, aber die eigentliche Schöpferkraft, die darin wirkt, liegt gar nicht im Ich, sondern das Ich ist nur das Tor, durch das wir diese Schöpferkraft hereinholen. Und dass es unsere Schöpferkraft wird, das geschieht dadurch, dass wir aus unseren höheren geistigen Wesensgliedern tätig werden, also zum Beispiel aus dem Geist selbst heraus. Alles, was wir aus unserem Geist selbst heraus tätig erschaffen, das ist wirklich unsere Schöpfung. Was wir aus dem Geist selbst heraus erschaffen, geht aber zunächst nur bis auf die astrale, auf die seelische Ebene. Also wir können Seelisches erschaffen, auch noch sehr wenig. Davon haben wir auch schon gesprochen, dass das aber eine sehr große Bedeutung für die Zukunft hat, weil die Seelenkräfte, aus denen wir uns den Astralleib bauen, wenn wir uns auf Erden verkörpern, dass diese Seelenkräfte, die namentlich in der erdnahen Schicht sind, sehr, sehr zerstört bereits sind, sehr verfinstert sind. Und es wird daher immer schwieriger bei einer Inkarnation, selbst wenn man weit entwickeltes Ich sich mitbringt, sich einen wirklich guten Astralleib zu bauen. Also man bekommt fast zwangsläufig einen Astralleib, der mit vielen niederen, finsteren Begierden durchsetzt ist, zunächst einmal. Es geht gar nicht anders, weil keine anderen Kräfte da sind. Es geht nur dann anders, wenn wir bereits so weit sind, dass wir das Geist selbst bis zu einem gewissen Grad ausgebildet haben, dann können wir selber neue seelische Substanz erschaffen. Das heißt, seelische Substanz, die wir dann unserem Astralleib einverleiben können. Das heißt, dann ist unser Astralleib teilweise gewoben aus dem, was wir einfach aus der Seelenumwelt nehmen, aber teilweise auch bereits aus dem, was wir einfach völlig neu erschaffen haben, was es in der ganzen Welt noch nirgendwo gab. Also ganz neue seelische Kräfte, die hereinkommen. Das können wir mit dem Geist selbst machen und bis zu einem gewissen, sehr geringen Grad passiert das auch bereits. Bei hochentwickelten Menschen schon in einem etwas größeren Maß. Bei ganz hochentwickelten Menschen wie hohen Eingeweihten, wie ein Meister Jesus etwa, also der wiedergeborene Zarathustra, geht es so weit, dass das Geist selbst so stark ausgebildet ist, dass die praktisch einen ganzen Astralleib aus dem Nichts heraus erschaffen können. Das heißt, sie sind für die Verkörperung dann überhaupt nicht mehr angewiesen auf die Seelenkräfte, die in der Erdumgebung vorhanden sind. Die können dann auch ihren Astralleib unter Umständen nach dem Tod ablegen und weitergeben an andere Menschen. An Schüler von ihnen beispielsweise und ihnen dadurch geeignete Inkarnationsbedingungen für eine nächste Inkarnation geben, weil die Schüler vielleicht selber noch nicht so weit sind, dass sie einen entsprechend geeigneten Astralleib bauen könnten. Wenn sie schon fortgeschrittene Schüler sind, können sie sicher selber auch einiges einbringen durch ihre eigenen Schöpferkräfte, aber es reicht halt nicht, um einen ganzen, völlig reinen Astralleib herzustellen. Und sowas können aber hohe Eingeweihte, eben wie ein Meister Jesus, können so einen Astralleib sozusagen weitergeben. Der wird nicht aufgelöst nach dem Tod. Denn warum wird nach dem Tod, normalerweise wird ja der Astralleib zum größten Teil nach dem Tod aufgelöst. Also das passiert schon sehr schnell im Kamaloka eigentlich, also im sogenannten Fegefeuer. Das Fegefeuer schildert eigentlich nichts anderes als die Auflösung des Astralleibes. Das heißt, alles, was an niederen astralischen Kräften da drinnen ist, und normalerweise ist das halt bei den Menschen drinnen, das ist halt bei uns so, dass wir uns keiner Illusion hingeben, Das können wir aber nicht in die höheren geistigen Welten mit hinaufnehmen. Das wird sozusagen zurückgestoßen. Das wird ausgestoßen. Und das heißt, dadurch zerfällt der Astralleib normalerweise nach dem Tod. Aber wenn ein so vollkommener Astralleib ist, dass eben keine niederen Kräfte drinnen sind, sondern nur hohe Seelenkräfte drinnen sind, dann besteht keine Notwendigkeit, ihn aufzulösen. Dann geht der einfach durchs Kamaloka durch und es passiert überhaupt nichts dabei. Sondern dieser Astralleib bleibt erhalten, bleibt in der Seelenwelt unbeschädigt vorhanden und kann dann eben weitergegeben werden. Bitte. Ja. Ja. Ja, 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 ist richtig. Ja, ja, ist richtig. Die Tiere haben überhaupt, wie soll ich sagen, natürlich nicht bewusst, weil sie ja kein Ich-Bewusstsein haben, sondern instinktiv, also unterbewusst, eine sehr, sehr starke Sehnsucht gerade nach diesen hohen, edlen, astralischen Kräften. Das Tier ist ja eigentlich, das Wesentliche des Tieres sind die astralen Kräfte, die drinnen sind. So ist es bei der Pflanze, das Ätherische, also die Lebenskräfte sind, so ist es beim Tier, das Astralische, das ganz wesentlich ist. Nur sie sind eben dadurch Tiere geworden, dass sie die niedersten Kräfte eigentlich aufgenommen haben. Die Tiere sind ja eigentlich, wie soll man sagen, eine Art Ausscheidungsprodukt der Menschheitsentwicklung. Also der Mensch hat sich entwickelt und alles, was nicht Mensch werden konnte, also was nicht die Seelenkräfte so weit verfeinert, geläutert hat, in so eine Harmonie gebracht hat, dass das Ganze dann einmal das Ich aufnehmen kann, das wurde ausgeschieden und das bleibt als Tierwelt zurück. Aber es ist also sozusagen in dieser ganzen Tierwelt jetzt eine unheimliche Sehnsucht, da diese Kräfte, die ihnen fehlen, aufzunehmen und dadurch auch auf eine höhere Stufe hinaufgehoben zu werden. Und tatsächlich, also die Tiere suchen sehr stark, also die Nähe der Heiligen sozusagen, überhaupt der Menschen, die so reine Seelenkräfte haben. Und darum ist es für ein Tier durchaus ganz etwas anderes, auch wenn es ein Tier in freier Wildbahn ist oder ein Tier, das mit den Menschen in irgendeiner Art lebt. Das ist also etwas, was für das Tier, für die Tierwelt überhaupt durchaus eine Bedeutung hat. Und wenn es richtig gemacht wird, eine positive Bedeutung hat. Also das heißt, der Tierwelt strömt dadurch etwas zu, nämlich an guten astralischen Kräften. Sicher nicht bei allen Menschen, das ist das Problem. Aber im Prinzip ist das da. Also das heißt, die Zähmung der Tiere hat eine ganz besondere Bedeutung. Und für uns Menschen umgekehrt, gerade indem wir mit den niederen Astralkräften des Tieres umgehen und sie läutern, sie zähmen, ihnen helfen, diese Kräfte zu verbessern, dadurch verbessern wir auch unsere eigenen Kräfte wieder. Also gerade indem wir an den niederen Seelenkräften draußen in der Natur arbeiten, arbeiten wir zugleich an unseren eigenen. Das ist eigentlich so immer dasselbe Prinzip. Also wenn ein Lehrer den Schülern was beibringt, dann lernt er selber in Wahrheit am meisten dabei. Gerade an den Schwierigkeiten, die Schüler haben, bestimmte Dinge zu ergreifen, aufzunehmen, lernt man selber unheimlich dazu. Und so eine Art Verhältnis ist es da auch, indem wir also die Tiere zähmen, läutern und dadurch ihre ungebärdeten Triebkräfte in eine gewisse Form hineinbringen und dadurch läutern. Dadurch zähmen wir vor allem auch unsere eigenen Triebkräfte. Und das ist einmal eine wesentliche Voraussetzung, um dann selber mal mit dem Geist selbst überhaupt neue Kräfte hereinzuholen. Also das ist ganz richtig, was du sagst. Das wird man eigentlich immer bemerken, also auch bei den hochentwickelten, geistig hochentwickelten Menschen, dass da immer auch eine gewisse starke Beziehung zum Tierreich vorhanden ist. Das wird nicht immer so äußerlich geschildert, aber das ist ist immer eigentlich in Wahrheit ein positives Verhältnis, die Arbeit zur Tierwelt auch da. Und bei manchen steht es dann wie beim Franz von Assisi besonders im Vordergrund oder wird es besonders deutlich geschildert. Das hängt auch damit zusammen, weil der Franz von Assisi besondere Kräfte in seinem Astralleib hatte und eine besondere Aufgabe da hatte. Das wäre wieder jetzt ein eigenes Thema, sich damit zu beschäftigen. Aber also so kurz kann man sagen, er ist einer derer, die nämlich so ein Abbild des Astralleibes des Meister Jesus bekommen haben. Und mit diesen Kräften hat er dann diese besondere Beziehung zur Tierwelt aufgebaut. Eben dieser Meister Jesus, in dem für 3 Jahre der Christus gelebt hat und dadurch dieses ganze Leibesgefäß noch stärker veredelt wurde natürlich. Diese ganzen Leibeshüllen sind ja alle erhalten geblieben. Und in einer besonderen Weise erhalten geblieben, indem sie in gewisser Weise vervielfältigt worden sind auch. Also dass sie sozusagen ein Muster waren, das sich vervielfältigen ließ und das dann geeigneten Menschen bei ihrer irdischen Inkarnation zur Verfügung gestellt wurde, beziehungsweise verbunden wurde mit dem eigenen Astralleib. Also es ist teilweise dann so, dass nicht einfach nur das der Astralleib des Menschen wird, das Franz von Assisi zum Beispiel, der sie verkörpert, aber es wird mit seinem eigenen verbunden und steht in Einklang dann damit und veredelt die eigenen astralen Kräfte. Aber das ist ein eigenes, großes Kapitel. Ja, aber kehren wir jetzt zurück zur besonderen Mission des hebräischen Volkes. Da ging es also jetzt darum, gerade dieses alte astrale Hellsehen langsam zum Verschwinden zu bringen und dafür das Göttliche, das Geistige in Gedankenform zu erleben. Aber so in einer Gedankenform zu erleben, dass diese Gedankenform im Inneren durchleben, wenn man sich in der Meditation damit beschäftigt, dass sie eben dieses, was ursprünglich die Imagination gegeben hat, als inneres Bild wieder erwecken kann. Aber es ist jetzt nicht unmittelbare Hellsichtigkeit, sondern es ist das Gedankenelement da, das erzeugt ein innerliches Bild, das vergleichbar ist dem, was früher die Hellseher geschaut haben. So könnte man das sagen. Und das besondere Mittel, eben um das zu erreichen, ist eben die hebräische Sprache. Also das heißt, die Gedankenform wird gegossen in die hebräische Sprache und die hebräische Sprache durch ihren besonderen Charakter, wenn man sich vertieft, das als Mantra immer wieder rezitiert, diesen Laut immer wieder erlebt, dann wird langsam dieses Bild lebendig. Und das heißt, die Hebräer, selbst wenn sie nicht mehr selber Hellseher waren, die meisten waren es eben nicht mehr, einzelne schon, Moses zum Beispiel war sehr, sehr stark hellsichtig noch, also das heißt, die Schilderung der Genesis ist ganz stark aus einem hellsichtigen Erleben heraus, aber er hat auch die Fähigkeit gehabt, das eben in eine Art Gedankensprache zu gießen und es auch so in Worte zu gießen, dass die Worte, diese Bilder, die er geschaut hat, auch für die erwecken kann, die sie selber nicht schauen können. Und das ist eigentlich was Großartiges. Wir haben hier also einen Zugang über die Sprache, dass wir eigentlich in uns, wenn man es nur intensiv genug macht, Bilder erwecken kann, ohne selber hellsichtig zu sein, die aber praktisch dem gleichen, was der Hellseher erlebt, wenn er unmittelbar diese Dinge schaut. Also wir kommen sozusagen über einen Umweg daran heran, eine sehr konkrete Vorstellung auch von dem zu bekommen, wie der Hellseher das erlebt, wie der hellsichtige Mensch diese Dinge erlebt. Ja, ist es auch so. Es ist wieder, hat eine andere Nuance, aber es ist richtig, natürlich, ja, ja. Also gerade in den alten Sprachen ist das sehr stark, in gewisser Weise sogar im Sanskrit noch stärker. Nur der Unterschied ist dort, dass das Sanskrit eben nicht diese Vorbereitung hat, dass das Ganze durch die Ich-Form aufgenommen wird. Oder nicht so stark. Das ist der Punkt. Also da ist der wesentliche Unterschied, dass das Hebräische eben zunächst übers Volks-Ich, aber dann vorbereitet, dass das Ganze aus dem individuellen Ich heraus aufgenommen wird. Und das ist beim Sanskrit eigentlich nicht der Fall, sondern da ist eben das alte Prinzip noch stark drinnen, dass eigentlich gerade das Ich ausgeschaltet wird. Das heißt, man kommt auch in dieses Bilderleben hinein, aber man kommt am ehesten dann hinein, wenn man das Ich-Bewusstsein ausschaltet. Also, wenn man die alten Sanskrit-Mantren sich hernimmt und in die sich vertieft, dann geht es dort am besten, wenn man wirklich das Ich-Bewusstsein ausschaltet, sich ganz sozusagen in den Rhythmus, in den Klang hineinfallen lässt und eigentlich in einen Trance-Zustand hineinkommt. Und das ist aber beim Hebräischen nicht der Fall, sondern da ist ein sehr waches Bewusstsein dabei. Wir werden das auch dann noch das nächste Mal vielleicht etwas näher besprechen. In gewissem Sinne ist im hebräischen Volk, aber in den semitischen Völkern überhaupt, auf eine sehr eigenartige Weise die Bewusstseinsseele nämlich vorausgenommen. Allerdings noch nicht ganz durch die eigene Ich-Tätigkeit. Aber es hat sehr viele Eigenschaften vom Bewusstseinsgrad her, den wir heute eigentlich erst durch die Bewusstseinsseele haben. Das haben die schon damals. Nur kommt es da durch Inspiration herein, also durch sozusagen göttliche Hilfe von oben, noch nicht durch die eigene Tätigkeit. Das ist sehr stark auch die Grundlage des Arabismus etwa gewesen. Also dieser ganze Arabismus, der die Grundlage eigentlich für unsere moderne Technik oder für das moderne naturwissenschaftliche Denken geliefert hat und wo als bereits sehr nüchterne Beobachtung der Welt drinnen ist und die erfordert die Bewusstseinsseele. Ich stelle mich der Welt gegenüber und beobachte die Dinge. Und das, genau das haben diese arabischen Forscher sehr stark gemacht und sind lange bevor wir es dann aufgegriffen haben. Das erfordert also bereits die Bewusstseinsseele. Nur der Unterschied ist, sie ist nicht durch die volle eigene Ich-Tätigkeit erworben, sondern sie ist sozusagen verliehen worden den Menschen. Vorzeitig könnte man sagen, in gewisser Weise. Und das ist auch beim hebräischen Volk der Fall. Das ist eben überhaupt bei den semitischen Völkern. Das ist ihre besondere Aufgabe auch. Und das hat zur Folge, dass wenn man sich jetzt mit dem hebräischen Text beschäftigt, den hebräischen Text wirken lässt, dann nimmt man ihn auch richtig nur dann auf, wenn man wirklich wach mit dem Bewusstsein dabei bleibt, nicht in einen Trance-Zustand eigentlich hineinkommt. Jetzt ist natürlich das bei den Hebräern selber nicht immer ganz richtig durchgeführt worden, sagen wir so. Also, vor allem in späterer Zeit, es gab dann auch also gewisse Strömungen, wo das also in einer sehr, sehr, wie soll ich sagen, alte geistige Form hinübergeglitten ist und man eben das Ich sehr stark ausgeschaltet hat und dann erst recht auch in so einen Trance-Zustand hineinkommt. Aber das ist nicht richtig dann. Das ist nicht im Geiste des eigentlichen hebräischen Mission. Sondern da geht es darum, zwar den Lautcharakter wirken zu lassen, intensiv, aber eben ganz bewusst zu erfassen, ganz bewusst, ganz wach dabei zu sein. Und beim Sanskrit idealerweise, also so wie es in den alten Zeiten nicht gemacht wird, wird gerade das Ich-Bewusstsein völlig ausgeschaltet. Da ist man selber ganz ausgelöscht eigentlich und dann wirken diese Bilder. Darum ist für uns heute der unmittelbare Rückgriff auf die Sanskrit-Texte, dass man sie also nimmt und dann einfach als Mantra entspricht und sich hineinversenkt, nicht unbedingt der günstigste Weg. Weil sie sehr also dazu verleiten, das Ich auszuschalten. Und wir haben eben gerade die Aufgabe, das Ich dabei zu haben, einzuschalten. Natürlich, wenn das Ich stark genug geworden ist, dann kann es auch an die Sanskrit-Texte so herangehen, dass es diese gewaltigen Bilder herausholt, die, wenn man so will, noch gewaltiger eigentlich sind als das, was da in den hebräischen Texten steht, aber es so herauszuholen, dass trotzdem das Ich wach dabei bleiben kann. Aber da müssen wir erst das Ich sehr gestärkt haben vorher. Weil wir müssen dann in gewisser Weise einerseits diese bildschaffenden Kräfte des Sanskrit herausnehmen, aber müssen andererseits die bewusstseinsdämpfenden Kräfte fernhalten von uns. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Diesbezüglich ist also vielleicht sogar eine ganz gute Übergangsstufe, zunächst einmal mit dem Hebräischen sozusagen zu beginnen, weil das macht es uns in der Art leichter. Da ist nicht so groß die Gefahr, dass man in Trance verfällt dabei. So aufs Erste, darum aufs Erste hören, aufs Erste lesen, klingt es auch eigentlich relativ nüchtern und relativ, also man kommt auch nicht so gleich so schnipp auf einen Moment in das Bild hinein. Die Sanskrit-Texte, wenn sie einigermaßen richtig rezitiert sind, haben sofort eine sehr starke Wirkung. Die geht sofort durch und durch. Das ist also beim Hebräischen nicht so schnell der Fall. Ja, wenn man schon davon. Ich lese Ihnen einmal ein Stück vor davon. Oder versuche es jetzt so radebrechend. Und zwar einfach kommentarlos lese ich es vor über den ersten Schöpfungstag. Das ist ja ganz kurz, das ist ja ganz knappes. Ein paar Zeilen sind das im Grunde, ohne Übersetzung. Die Übersetzung, man weiß eh so ungefähr, was es geht. Aber nur, um sich einmal einzuhören in den Klang der Sprache. Barashit bara Elohim et hajamayim veet haaretz. Ve haaretz hayate tohu va bohu. Ve chojek al benete ho. Ruach Elohim merachefet al pene hamayim. Vayomar Elohim yehi or vayhi or. Vayar Elohim et haor kitob. Vayabdel Elohim ben haor uben hachoshek. Vayikra Elohim laor yom velachoshek karalaila. Vayhi erev vayhi boker yom echa. Passiert nicht viel zunächst. So, wer glaubt, jetzt geht der große imaginative Fernseher an. Genau. Also, so aufs Erste klingt es, man versteht es halt nicht genau, aber ansonsten klingt es nicht irgendwie, dass gleich dann plötzlich die Bilder anspringen. So ist es gar nicht. Werden wir dann, also ich denke eben übernächsten Vortrag werden wir damit genauer beginnen, uns damit zu beschäftigen. Ja, natürlich wirken die Dinge weiter. Ich werde es vielleicht nächste Mal noch einmal vorlesen, wiederholen das jedes Mal ein bisschen näher. Ja, also diese Dinge wirken erst, natürlich, man muss sich oft beschäftigen damit, oft sie hören, oft in den Klang hineingehen, dass einmal der Klang selbstverständlich wird. Und es ist eben gut, oder ganz wichtig sogar, dass man am Anfang es eigentlich nicht versteht, vom Verstand her. Also es ist ganz gut, dass man erklärt, jetzt, wie heißt das jetzt im Deutschen, ja, im Anfang schufen die Götter, wissen wir, aber dann muss man schon auch denken, vielleicht wie was genau. Es ist also ganz gut, dass wir nicht die Übersetzung gleich dabei haben, sondern dass wir einfach den Klang einmal wirken lassen. Ja, also wenn wir es das nächste Mal uns wieder anhören. Bitte? Also ich habe ihn mit deutschen Buchstaben gelesen. Ich habe es aber auch mit den hebräischen. Da wir werden uns ein bisschen mit den hebräischen Buchstaben auch beschäftigen. Ja, ich kann es ja mal durchgehen lassen. So zum ersten Schau. Da steht auch die deutsche Übersetzung unten dabei. Ich werde Ihnen das dann kopieren auch.
Thank you.
von rechts nach links, ja, das werden wir auch eingehen, was das denn zu bedeuten hat. Und ich habe es auch so aufgeschrieben, also man muss es von rechts nach links lesen. Ich habe auch dann die deutsche Übersetzung entsprechend von rechts nach links. Ja, es ist eine ganz eigenartige Schrift, diese hebräische Quadratschrift nennt man sie, weil sie ist eigentlich immer in ein Quadrat eingeschrieben. Also die Zeichen sind im Wesentlichen alle quadratisch, nur hier und da ragt einmal ein Stück irgendwo drüber oder drunter. Die Vokale werden nicht geschrieben, wie im richtig, nur die Konsonanten. Es gibt 22 Konsonanten, das ist auch nicht ganz zufällig. Und die Vokale wurden im ursprünglich überhaupt nicht geschrieben. Einfach als man die Sprache wirklich noch lebendig gesprochen hat, war das nicht notwendig. Die Menschen konnten es also einfach so vokalisieren. Später hat man als Hilfe ein gewisses System von Punktierungen. Also da gibt es dann Punkte unter dem Zeichen oder über dem Zeichen, das dann andeutet, welcher Vokal dazu gesprochen wird. Das bezieht sich dann immer auf den Vokal, der nach dem Konsonanten gesprochen werden soll. Das ist relativ kompliziert. Also ich muss gestehen, so einfach pur, wenn ich nur das Hebräische hätte, tut mir schwer. Das tut mir nach wie vor schwer. Also so als Hilfe zum Flüssiglesen vor allem ist es unbedingt notwendig, sage ich mal, dass man sich zumindest den deutschen Buchstaben auch hinschreibt. Wobei die Wurzel dieser Schriftzeichen ist, die gemeinsame Wurzel sind alles die phönizischen Schriftzeichen. Also da kommt das Hebräische, da kommt das Arabische letztlich heraus, da kommt aber auch das Altgriechische heraus und letztlich als Folge davon auch unser Lateinisches. Also die Wurzel im Grunde aller Lautschriften im Wesentlichen, also jedenfalls unserer Kulturvölker, da gehen alle zurück auf die phönizische. Auf das phönizische Alphabet, das hatte auch 22 Buchstaben und das war das erste eigentlich, das eine wirkliche Lautschrift und keine reine Bilderschrift mehr war.
Wissen Sie zum Beispiel beim Georgischen oder so?
Ja. Müsste ich nachschauen, aber ich sage mal, die Wurzel ist sicher auch das phönizische Alphabet. Die Frage ist nur, wie das dann verändert wurde. Ich meine, von dem geht es ja dann weiter, auch das kyrillische Alphabet und so, ist ja dann auch aus dem entwickelt. Also,
es gibt auch Georgische.
Ja, richtig, ja. Und es ist so, es gibt also keine Groß- und keine Kleinbuchstaben, also es ist einheitlich. Es gibt Zeichen drinnen, Konsonantenzeichen, die wir im Deutschen nicht haben, obwohl wir es sprechen. Also zum Beispiel der erste hebräische Buchstabe ist ja das Aleph. Und wird man sofort sagen, nein, entspricht uns am A. Das heißt, dann wäre es eigentlich ein Vokal. Es ist aber eben nicht der Vokal A damit gemeint, sondern es ist eigentlich so ein, in der Linguistik nennt man das Knacklaut. Das ist so der Laut, wenn man zum Sprechen ansetzt. Oder wenn man so eine gewisse Unterbrechung hat. Also wenn ich ein Wort hernehme, vereisen, da hat man so eine Unterbrechung. Anders als verreisen. Wir verreisen. Aber die Scheiben tun vereisen. Da ist so ein neuer Stimmansatz drin. Und das alles bezeichnet eigentlich diesen neuen Stimmansatz. Der wird im Deutschen zwar gesprochen, aber nicht geschrieben, wir haben kein Zeichen dafür. Und das Aleph wird höchstens dann als A gesprochen, wenn es durch die Punktierung angezeigt wird, dass danach eigentlich ein A kommt. Dann hört man das Aleph nur als Ansatz, aber es klingt dann in ein A auf. Dann kann es als A sozusagen in der Art auch verwendet werden, aber es ist kein Vokalzeichen. Es ist also dieser Knacklaut. Ja, so heißt das wirklich Knacklaut. Und der wird sehr häufig verwendet in der hebräischen Sprache und gliedert natürlich die Sprache. Also schon in dem ersten Wort Bereshit, da ist vor dem Sch ist so ein Knacklaut drinnen, da ist ein Alef drinnen, das hört man aber eigentlich als Laut gar nicht. Das ist nur ein Zeichen, dass man es extra noch ansetzen soll. Parashi. Wobei es oft heute auch relativ schlampert gesprochen wird oder vereinfacht gesprochen wird, wenn es heute wieder rezitiert. Also ich habe zum Beispiel auch Zeichen mal angehört, eben gerade der Genesis am Anfang, da wird das wirklich Bereshit, da wird auch das erste E nämlich voll ausgesprochen. Eigentlich als Bereshit. Das erste E nach dem B, das hört man fast nicht. Das ist nur so, lautet nur so klein an, das ist so als Schwarlaut, der nur so leicht anlautet. Aber im modernen Hebräisch wird das teilweise alles gleichartig gesprochen. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Die ältere Form im Bereshit. Und das hat für das Bild dann schon eine gewisse Bedeutung, dass das nicht so glatt hinübergeht, dass da ein gewisser Bruch zum Beispiel drinnen ist. Aber mit dem werden wir uns noch näher beschäftigen. Das können wir dann einmal gemeinsam ansprechen. Auch probieren, was selber erlebt. Ja, also es geht darum, dass also da jetzt in Gedankenform festgehalten ist, das, was früher der Hellseher erlebt hat und dass die Sprache aber bildschaffend ist. Dass also in der Seele des Hörers oder des Sprechers vor allem natürlich auch dieses Bild wieder erwecken kann, auch wenn er nicht hellsichtig ist. Das ist eigentlich die große Mission des hebräischen Volkes, das zusammenzubringen. Also eine sozusagen Gotteserkenntnis, eine geistige Erkenntnis in Gedankenform, die aber trotzdem so lebendig ist, dass sie das Bild wieder erwecken kann. Und dass eben das Ich wach dabei sein kann, das ist das, oder vorzubereiten, dass unser individuelles Ich wach dabei sein kann. Jedenfalls nicht hineinzufallen in so einen Trance-Zustand. Also es ist gerade das Gegenteil, es soll uns also herausreißen aus dem Trance-Zustand. Bei Moses ist es eben so, dass er tatsächlich also ein starker Hellseher noch war, ein sehr hochentwickeltes, reines Hellsehen hatte, ein astralisches Hellsehen, das zusammenhängt damit, dass er selber ein hoher Eingeweihter ja war und er hatte sehr starke Kräfte des Ätherleibes vor allem auch in sich. Der Ätherleib ist ja auch der Zeitleib, kann man sagen. Also er hat mit der strömenden Zeit etwas zu tun, im Kleinen bei uns eben mit den zeitlichen Wachstumsprozessen und Abbauprozessen von mir aus auch, aber also mit den Veränderungen in uns, mit der Entwicklung. Und im Großen ist es eben der Weltenäther, in dem man dann eigentlich die ganze Schöpfungsgeschichte lesen kann. Also gerade weil Moses diesen besonders hochentwickelten Ätherleib hatte, konnte er mit diesen Kräften eintauchen in den Weltenäther und darin eben die Schöpfungsgeschichte lesen. Und dass er diesen hochentwickelten Ätherleib hatte, ist dem Umstand zu verdanken, dass er eben in einer früheren Inkarnation Schüler des Zarathustra war und von dem dessen Ätherleib verliehen bekam für diese Inkarnation, dann vor allem als Moses. Also das heißt, dieser Zarathustra, der später Meister Jesus geworden ist, der ist ein so hochentwickelter Eingeweihter, dass nicht nur sein Astralleib aufbewahrt blieb nach dem Tod, sondern auch sein Ätherleib. Also auch der Ätherleib ist so vollendet, dass er nicht aufgelöst wird nach dem Tod. Bei uns, so beim Durchschnittsmenschen, ist das noch so unvollkommen, dass er fast vollständig aufgelöst wird. wir haben das bei den letzten Vorträgen über Christus und das menschliche Ich gesprochen, dass nur ein ganz kleiner Teil, und der vor allem zusammenhängt mit den Ätherkräften des Herzens, wo das unser Karma eingeschrieben ist, dass der aufbewahrt wird, der geht durch. Den nehmen wir auch bei der nächsten Inkarnation wieder mit herein. Und da tragen wir eigentlich unser Karma drinnen. Aber der größte Teil löst sich sehr, sehr schnell auf. Also in diesen 2, 3 Tagen nach dem Tod, 4 Tagen manchmal, löst sich der Ätherleib praktisch vollkommen auf, normalerweise. Aber nicht eben bei einem so hohen Eingeweihten, wie es dieser Zarathustra, der spätere Meister Jesus war. Also der konnte seinen Ätherleib weitergeben an den Moses. Und der konnte jetzt eben dadurch die Schöpfungsgeschichte schauen im Weltenäther, wenn man so will. Und diese hellsichtigen Fähigkeiten des Moses, die sind ja so schön angedeutet, auch in dieser Statue da von Michelangelo mit den 2 Hörnern. Da man fragt sich, warum hat man die 2 Hörner da? Und jetzt ist diese Darstellung bei Michelangelo ist ja nicht die einzige, man findet das öfter interessanterweise. Und in der Kunstgeschichte wird es jetzt meistens darauf geschoben, dass da eine gewisse Verwechslung gab, nämlich zwischen Heiligenschein, der Corona und zwischen der Cornuta. Cornuta sind nämlich die Hörner. Und tatsächlich gab es also etliche Fehlübersetzungen, wo von der Cornuta die Rede war, wo eigentlich Corona stehen sollte. Und man führt das also vielfach darauf zurück. Aber es steckt eine Wahrheit dahinter, hinter den 2 Hörnern. Das hängt nämlich zusammen mit der zweiblättrigen Lotusblume. Das sind nämlich die Hörner. Das sind natürlich keine physisch sichtbaren Hörner, die er hat, aber er hat sehr wohl 2 ätherisch-astralische Hörner da, die herausstehen sozusagen. Bitte? Ja, mit den Witterkräften hängt das ja sehr stark zusammen, richtig. Richtig. Und diese zweiblättrige Lotusblume, also die da zwischen den Augenbrauen etwas sitzt, die hängt ja sehr stark auch mit der Imaginationsfähigkeit zusammen. Auch das haben wir mal besprochen. Die zweiblättrige ist vor allem das Imaginationsorgan, die 16-blättrige hier ist das Inspirationsorgan, die auch mit den Sprachorganen nicht zufällig zusammenhängt. Und dann für die Intuition ist die 12-blättrige, also die in der Herzgegend liegt. Wobei in Wahrheit nie eine Lotusblume ganz allein beteiligt, das muss man auch dazu sagen. Und es auch nicht so ist, dass zum Beispiel die 16-blättrige überhaupt keine imaginative Fähigkeit hätte. Also man darf das nicht so zerstückelt sich vorstellen. Also es sind Übergänge da, in Wahrheit hat jede Lotusblume nämlich alle Fähigkeiten. Mit jeder kann Imagination, Inspiration, Intuition erleben, nur ist eines halt besonders stark ausgebildet. Und bei der zweiblättrigen ist es eben die Imaginationsfähigkeit, die besonders heraustobt dabei. Und gerade diese Fähigkeit hatte eben Moses sehr stark ausgebildet und er hatte darüber hinaus aber auch sehr stark bereits ausgebildet, diese Fähigkeit, die mit Abraham begonnen hat, eben das Ganze in Gedankenform zu gießen. Das ist noch nicht unsere moderne Gedankenform natürlich, aber in eine Gedankenform zu fassen, wo aber dann diese Bilder, die er schaut, trotzdem drinnen leben eigentlich. Vor allem in der Art, wie er es in die Sprache hineinbringt. Das ist das Gewaltige drinnen. Und daher muss man sich auch klar sein, die Schilderungen der Genesis, die Bilder, die sie erwecken, sind Bilder eines astralischen Geschehens, also eines Geschehens in der Seelenwelt. Das ist die ganze Genesis, die ganze Schöpfungsgeschichte schildert eigentlich nichts Äußerliches. Also sie schildert kein äußerlich-sinnliches Geschehen. Obwohl zweifellos mit diesen Prozessen, die da sich vollziehen, auch äußere sinnliche Ereignisse verbunden sind. Das ist ein anderes Kapitel, aber schildern tut die Genesis das, was sich auf dem Astralplan, also in der Seelenwelt abspielt. Und die Bilder, die man dort erleben kann, die schildert die Genesis. Und es ist kein einziges äußeres Bild dabei. Also daher etwa am Anfang schufen die Götter Himmel und Erde, dann darf man sich nicht die äußere Erde und den äußeren Himmel vorstellen. Da hat man schon eine ganz falsche Vorstellung davon, wenn wir jetzt, weiß nicht, unseren blauen Himmel mit den Sternen drauf uns vorstellen und unsere Erdkugel vorstellen, dann ist das eigentlich schon eine falsche Vorstellung. Sondern es sind Ereignisse, die in der Seelenwelt stattfinden und diese Begriffe etwa Himmel und Erde, Hashamayim und Haaretz, sind, wie soll ich sagen, die Seelenkräfte, die hinter dem stehen, was dann äußerlich unsere Erde und unser Himmel geworden ist. Aber es sind die bildenden Seelenkräfte, die dahinter stehen. Das werden wir dann noch sehr viel genauer damit beschäftigen. Im Detail eben auch. Versuchen gerade da dann die Bilder herauszuholen aus den Lauten. Und da entsteht dann ein ganz anderes Bild, das, was wir heute als sinnliche Vorstellung von Himmel etwa haben. Hashamayim. Shamayim eigentlich, weil Hashamayim, da ist der Artikel schon dabei, das H am Anfang ist eben gerade nicht Himmel, jetzt könnte man sagen, wenigstens beide fangen mit H an, ist doch schön. Ja, aber das H ist eigentlich nur der Artikel, und der ist bei allen möglichen anderen Worten genauso. Eigentlich ist es, wenn man nur Himmel nimmt, ist es Shamayim. Also mit dem Sch fängt es an, Shamayim. Und bei der Erde ist es Aretz. Das ist auch das H am Anfang, ist auch nur der Artikel, also die Erde und der Himmel, so würden wir es halt übersetzen. Ja? Ja, naja, es ist natürlich der Atemstrom immer dabei und das ist richtig und das Erleben des Artikels im Hebräischen hat etwas damit zu tun. Das ist ja, richtig, ja, das stimmt. Ist also auch nicht zufällig, dass das so gebaut ist, das ist schon richtig. Aber damit werden wir uns noch genauer beschäftigen. Als Grundlage brauchen wir aber jetzt einmal Folgendes. Wir müssen einmal einordnen, ganz genau, wo stehen wir überhaupt mit den Schilderungen der Schöpfungsgeschichte. Ich glaube, Dr. Steiner hat uns ja ein sehr umfangreiches Bild der ganzen Weltentwicklung gezeigt. Und die Frage ist, wo stehen wir genau mit den Schilderungen der Schöpfungsgeschichte, nämlich jedenfalls mit Sicherheit nicht da am Anfang, wo der alte Saturn beginnt und so weiter. Und wir stehen nicht einmal, wenn wir dann sehen, ganz am Anfang der Erdentwicklung, sondern erst ein bisschen später. Aber um das zu verstehen und um auch die Schilderungen in der Schöpfungsgeschichte zu verstehen, müssen wir uns trotzdem noch einmal kurz vertiefen in diese alten planetarischen Zustände, weil naja, was schildert uns die Schöpfungsgeschichte? Oder was sind das für Bilder? Eigentlich sind das die Bilder, die Elohim in ihrer Seele erleben. Das ist es eigentlich. Also das heißt, wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen und die Bilder, die uns halt Moses überliefert hat, dann erleben wir halt natürlich schemenhaft und ansatzweise, das muss uns auch klar sein, aber das mit, was die Elohim, die Schöpfergötter, in ihrer Seele in dem Moment erleben, wo sie an die Schöpfung herangehen. Und jetzt sind diese Elohim ja nicht plötzlich geboren worden oder entstanden sozusagen in dem Moment, wo da die Schöpfungsgeschichte Einsetzer, die gab es eben schon früher. Die Elohim haben ja schon eine lange Entwicklung durchgemacht, sind durchgegangen auch durch diese ganzen planetarischen Entwicklungszustände, sind dabei selber von Stufe zu Stufe höher gestiegen es haben in gewissem Sinne auch, kann man sagen, die Erinnerungen an diese alten Geschehnisse mitgenommen. Und das tragen sie auch irgendwo in ihrem Bewusstsein oder rufen es herauf in ihr Bewusstsein. Also wir werden dann sehen, dass dieser Schöpfungsprozess eben gerade dadurch auch aufbaut, dann auf die alte Entwicklung, indem sie jetzt die Erinnerung an die alten Dinge hervorrufen und aus dieser Erinnerung heraus schöpferisch tätig werden und das fortführen in gewisser Weise, was da herauskommt. Eben dadurch aber natürlich auch eine neue Nuance geben. Also gerade diese Schöpfung der Elohim ist also nicht eine absolute Schöpfung aus dem Nichts heraus, könnte man sagen, sondern sie schöpfen jedenfalls aus der Erinnerung an die alten Entwicklungszustände. Dieses Bild der alten Entwicklungszustände tragen sie in ihrer Seele drinnen. Und das gibt ihnen die Grundlage für ihr Schaffen. Und daher schauen wir uns noch einmal jetzt kurz an, diese planetarischen Entwicklungszustände, und indem wir dann ein Auge legen, vor allem auf die Dinge, die wichtig sind für die Genesis. Es ist ja an sich sehr kompliziert, diese ganze Weltentwicklung, auch so wie sie uns der Steiner schildert, oder wie es teilweise auch bei den Theosophen ja schon da war, diese Schilderung mit den 7 planetarischen Entwicklungsstufen. Es ist ja so, dass sich diese planetarischen Entwicklungsstufen aber selber wieder untergliedern. Da gibt es eine ganze Reihe von Unterzyklen sozusagen noch. Also es gibt 7 planetarische Entwicklungsstufen. Jede Entwicklungsstufe, also jeder Planetenzustand macht aber wieder 7 sogenannte Lebenszustände durch. Das sind also 7 große Durchläufe. Wobei es so ist, also zwischen den einzelnen planetarischen Zuständen, also die großen Zustände, alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erdenentwicklung und so weiter, dazwischen liegt immer ein rein geistiges Dasein. Das nennt Rudolf Steiner auch, indem er die theosophische Terminologie übernommen hat, ein sogenanntes Prahlaya. Das ist das berühmte Prahlaya. Während der Zustand, wo das Ganze dann aus dem Geistigen heraustritt in die äußere Erscheinung, das nennt man ein sogenanntes Manvantara. Das sind also Sanskrit-Ausdrücke einfach, die Theosophen verwendet haben und die Rudolf Steiner halt übernommen hat auch. Und jetzt ist es so, also wenn sich so ein planetarischer Entwicklungszustand, zum Beispiel der alte Saturn, wieder in 7 Lebenszustände oder 7 Lebenszyklen, in 7 Runden, nennt man sie auch, gliedert, dann ist zwischen diesen einzelnen Runden gibt es auch wieder ein kleines Prahlaya. Also man muss sich denken, dass auch zwischen diesen einzelnen Runden die ganze äußere sinnliche Erscheinung sich wieder auflöst. Wieder ins rein Geistige geht, sinnlich ist gar nichts mehr vorhanden, und dann kommt es wieder aus dem Geistigen hervor. Das hat ganz gewaltige Konsequenzen, wenn man sich die Frage stellt, bis wohin kann denn etwa unsere heutige Naturwissenschaft zurückblicken. Also wir sind heute, wenn man diese Systematik anwendet, sind wir im 4. planetarischen Zustand, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erdenentwicklung. Jetzt hat diese Erdenentwicklung aber 7 Runden, 7 große Unterzyklen, und da stehen wir wieder in der 4. Runde drinnen, also genau in der Mitte. Und das heißt, alles, was äußere Naturwissenschaft liefern kann, kann nur den Anfang dieser 4. Runde höchstens maximal zurückblicken. Also dort, wo die Erde wieder aus dem kleinen Prahlaya herausgekommen ist. Weiter kann sie nicht zurückblicken. Da gab's, vorher gab's, dazwischen gab es keine sinnliche Erscheinung. Also die ganzen Dinge mit, weiß ich nicht, Urknall oder sonst was, wie es halt geschildert wird oder was. Wenn irgendwas Richtiges dran ist oder teilweise Richtiges dran ist, dann blickt es aber höchstens an den Anfang der 4. Runde unserer Erdentwicklung zurück und nicht weiter. Also davor gab es noch riesige Entwicklungen, die das vorbereitet haben. Und durch die jetzt sozusagen, möchte ich sagen, die Naturgesetze festgelegt wurden, die dann da am Beginn der vierten Runde hervorkommen. Also wenn sich die Frage stellt, ja oft so in der Naturwissenschaft oder in der Wissenschaftstheorie, ja, warum sind eigentlich die Naturgesetze gerade so, wie sie sind? Warum sind die Naturkonstanten gerade so, wie sie sind? Warum ist die Schwerkraft gerade so stark, wie sie ist? Und warum ist die elektrische Kraft so stark, wie sie ist und nicht anders? Dann liegen die Ursachen eben in den Entwicklungen, die da vorliegen in Wahrheit. Da kann die Naturwissenschaft gar nicht mehr zurückblicken. Das heißt, darum sind die Naturkonstanten für die Physik eigentlich zunächst einmal rein zufällig. Die gehen nämlich nicht aus den Theorien hervor. Man kann zwar wunderbare Theorien entwickeln, wie die Schwerkraft wirkt, also dass die Kräfte halt mit dem Quadrat des Abstandes schwächer werden, aber dann gibt es eine Konstante drinnen, das ist die Schwerkraftkonstante, großes G geschrieben, die Gravitationskonstante, die hat einen ganz bestimmten Wert, keine Ahnung, wie groß der jetzt ist, aber der geht aus keiner Theorie hervor. Den kann man messen und dann zur Kenntnis nehmen. Der hat also für die Naturwissenschaften einen rein zufälligen Charakter. Der könnte es einmal so groß auch sein, die Naturgesetze würden genauso stimmen, nur würde halt unsere Welt ganz anders ausschauen. Eines ist nur auffällig, dass nur in dieser besonderen zufälligen Anordnung der Naturkonstanten, wie wir sie eben jetzt haben, es möglich ist, dass wir als Menschen auf der Erde leben können. Das ist nämlich an ganz spezielle Bedingungen gebunden und sonst gäbe es zwar eine materielle Welt, alles, aber diese komplizierten Organismen wie Menschen oder selbst die einfachen Einzeller könnten nicht entstehen, wenn nicht die Naturkonstanten gerade so aufeinander abgestimmt sind, wie sie es heute sind. Aber die Naturwissenschaft kann eigentlich nicht verstehen, warum es so ist. Sie kann es nur mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen. Das nennt man in der Physik das sogenannte anthropische Prinzip. Dass also die Welt interessanterweise so gebaut ist, dass sie solche Organismen wie wir sind möglich macht. Aber aus dem rein naturwissenschaftlichen lässt sich nicht ableiten, warum das so ist. Also da liegt die eigentliche Begründung darin, dass das kommt aus den Entwicklungen, die davor sind, in denen lange schon der Mensch vorbereitet wurde. Wir sind ja eben schon vorbereitet worden, eigentlich auf den alten Saturn. Und dann ist es also so, geht es sogar noch komplizierter weiter. Jede dieser Runden, also diese sieben Zyklen, in die sich jeder Planetenzustand gliedert, der untergliedert sich wieder in sogenannte sieben Formzustände. Naja, diese Formzustände, die sind eigentlich insofern leichter zu fassen, da geht es nur darum, dass das Ganze aus dem Geistigen zunächst herunterkommt ins Seelische und dann erst in die physisch-sinnliche Erscheinung tritt und dann sich wieder auflöst. Das geht auch in sieben Stufen. Also zuerst ist ein rein geistiger Zustand, den man nennt den A-Rupa-Zustand, wieder mit einem indischen Ausdruck. Das heißt, da ist es, wenn man will, in einer rein geistigen, aber selbst im geistigen noch nicht fassbaren Form vorhanden. Da ist es eigentlich der schöpferische Keim des Ganzen, was dann herauskommen soll. Die nächste Stufe ist die Rupa-Gestalt. Da nimmt es eben Gestalt an, geistige Gestalt. Man könnte sagen, eine Gedankenform, wenn man so das irgendwie übertragen will, nur halt was viel gesättigter ist natürlich als unsere Gedanken, die wir haben. Aber da ist es bereits im Geiste geformt. Die nächste Stufe ist, es verdichtet sich zum seelischen Bild. Da wird es also schon sehr konkret. Das ist die Ebene, wo die Schilderungen der Genesis einsetzen. Wo wir also im vierten planetarischen Zustand, also Erdentwicklung in der vierten Runde, und wenn die jetzt gekommen ist bis zur seelischen Verdichtung, dort setzen die Schilderungen der der Genesis sein. Also es ist mordskompliziert, die ganze Geschichte. Aber gut, es geht um die ganze Weltentwicklung. Das ist halt nicht so, so was Einfaches. Die müssen sich das jetzt auch nicht alles merken. Das kann man sich ja gar nicht merken. Ist auch völlig sinnlos. Und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, diese Dinge immer wieder mal so durchziehen zu lassen, sozusagen. Und es taucht dann schon wieder mal was aus der Erinnerung auf. Und ich meine, wirklich Sinn machen die Dinge, wenn sie als Bild vor einem lebendig stehen und man sie sieht und sagt, aha, so ist es, dann hat es einen Sinn, dann braucht man es aber eh nicht mehr auswendig lernen, weil dann schaut man es sozusagen, zumindest mit der Fantasie schaut man es, wenn man es schon hellsichtig noch nicht schaut, aber wenn zumindest das innere Bild, das man sich aufgebaut hat, so stark ist, dass man es bei sich stehen hat und in seiner inneren Stimmigkeit erlebt, dann ist es ganz klar, dann sieht man diese Entwicklung, dann hat man das Bild einfach bei sich. Aber das auswendig Lernen sozusagen, das hat überhaupt keinen Sinn. Also das macht überhaupt nichts, wenn das dann gleich nachher wieder weg ist. Trotzdem ist es gut, immer wieder mal durchzugehen durch die Dinge. Steht der Tropfen über den Stein sozusagen und trägt auch dazu bei, dass es irgendwann einmal das Bild da ist, dass man es eigentlich aus sich selber heraus als Bild entwickeln kann. Da machen wir eigentlich genau das, was diese Schilderungen der Genesis dann im Speziellen tun sollen. Dass wir das Bild, ohne hellsichtig zu sein, aber trotzdem in uns das Bild lebendig aufbauen können. Und das sozusagen als ganzen sich entwickelten Organismus erleben. Und in dem Moment, wo ich so erlebe, sind diese Entwicklungsstufen völlig klar, weil dann sehe ich sie eigentlich innerlich vor mir. Ja, also diese Entwicklung durch die ganzen sieben Stufen der Planetenkette, also diese sieben planetarischen Entwicklungen, wenn man so will, jetzt ist wieder so ein Begriff, der natürlich hinkt, aber die Leitung dieser ganzen Entwicklung hat eigentlich die Trinität. Und die Trinität insofern auch noch ganz speziell, dass die Vatergottheit die oberste Leitung hat, dass sich ein Planetenzustand zum nächsten entwickelt, also diese ganz großen Entwicklungsstufen, die hängen mit der Vatergottheit zusammen. Der Sohn oder Logos, oder der zweite Logos, weil oft denkt man auch den Vater, den ersten Logos, den Sohn, den zweiten Logos und den Heiligen Geist, den dritten Logos. Also der Sohn hat dann namentlich zu tun mit der Entwicklung dieser einzelnen Lebens. Zustände. Also dieser Untergliederung jedes einzelnen planetarischen Zustands. Also wenn etwa unsere Erde durch diese sieben Lebenszustände, durch diese sieben Runden durchgeht, wo wir jetzt auf der vierten stehen, dann stehen die speziell unter der Leitung des Sohnes, also des Christus. Und die Formzustände, also das ist aus dem Geistigen, aus dem Arupa, über das geformte Rupa ins Seelische und dann ins physisch-ätherische übergeht, das ist der Heilige Geist, der das tut und dann auch wieder auflöst, wieder zurückführt bis in ein rein geistiges. Dann geht es wieder ins Pralaya. In dem Moment, wo es im Pralaya ist, ist es wieder in dem Arupa-Zustand eigentlich drinnen. Da ist es völlig aus der Erscheinung verschwunden heraus. Ja? Ja, gibt es keine Schilderungen, richtig. Das heißt nicht, dass da sozusagen nichts ist und nichts passiert. Nur, es ist dann bereits auf eine sehr, sehr hohe geistige Ebene gerückt, die Entwicklung. Es zieht sich also auf eine sehr hohe geistige Ebene zurück. Das erfordert dann schon sehr, sehr hohe Kräfte, um zu sehen, was dort sozusagen passiert. Es ist vergleichbar, aber jetzt auf einer niederen Ebene, dem Unterschied, wenn wir auf Erden verkörpert sind, wenn wir nach dem Tod in ein hohes geistiges Dasein aufsteigen. Da steigen wir auf, etwa also bis ins obere Devachan, also die obere geistige Welt. Wenn sich die Weltentwicklung in so ein Pralaya zurückzieht, geht sie aber noch höher hinauf. Also da entzieht sich das dann schon praktisch den Blick. Das erscheint also dann so wirklich wie jetzt, ist einmal verschwunden und dann taucht sie wieder auf. Und vor allem, es ist dann sehr, sehr schwierig, diese Dinge, selbst wenn man sie schauen könnte oder schauen kann, und der Steiner konnte sie teilweise auch dort hineinschauen. Aber es ist fast unmöglich, diese Dinge dann zu schildern, weil man keine Worte mehr dafür hat, die irgendwie passend sind. Ich meine, die Worte hinken ohnehin schon für die Dinge, wo man schildert, das Devachan, also die himmlische Welt, die geistige Welt, da hinken unsere letztlich sinnlichen Begriffe ohnehin schon sehr stark. Und die Gefahr des Missverständnisses ist sehr groß, weil viele sich das dann viel zu sinnlich vorstellen. Aber ich habe keine anderen Worte, das ist das Problem. Und eben für diese Dinge, die sich im Prahlaya abspielen, haben wir erst recht keine Worte in Wahrheit dafür.
Aber kann man vielleicht sagen, dass im Prahlaya-Zustand der vorherige Schaffenszustand in gewisser Weise moduliert wird oder moderiert wird, durchgeknetet wird, dass man sich mit dem
so in etwa. Man könnte es eben vergleichen mit dem, was mit uns passiert, wenn wir so nach dem Tod den Weg durch die geistige Welt durchgehen und vorbereiten dann unsere nächste irdische Inkarnation. So wird auf dem Weg durch das Prahlaya ja eben auch vorbereitet. Der Weg in die neue Inkarnation hat jetzt des ganzen Planetensystems im Grunde, des ganzen Kosmos eigentlich, der damit verbunden ist. Und nur wir fassen das halt erst auf dem Zipfel, wo es eintaucht in die Entwicklung wieder eintaucht in die obersten, ins obere Devachan, in die obere geistige Welt. Dort beginnt es für uns wieder sichtbar zu werden, sozusagen. Aber auch noch nicht äußerlich sichtbar. Dann steigt sie herunter in die untere geistige Welt, also in das Rupa Devachan, dann in die Seelenwelt und dann erst ins Äußere. Also da fassen wir es. Aber das Prahlaya liegt halt da in dem Übergang, also oberhalb des oberen Devachans noch. Dort ist es sehr schwer zu fassen. Aber auf dem ganzen Weg eben herunter dann bis ins Sinnliche wird eben vorbereitet in die neue äußere Erscheinung. Ja, diese Entwicklung durch die sieben planetarischen Stufen durch, die hat, wie wir wissen, mit dem alten Saturn begonnen. Der alte Saturn war noch ein reiner Wärmeplanet. Und es gab also keine dichteren Elemente und auch diese Wärme war nur in der allerdichtesten Phase der Entwicklung, das heißt, das war die mittlere Phase, auch damals die vierte Stufe, so weit, dass man es als äußere sinnliche Wärme bezeichnen kann, in gewisser Weise. Ich meine, es gab damals natürlich noch keine Wesen mit Sinnesorganen wie wir, aber es ist etwas vergleichbar dann herausgekommen, was man einer sinnlich fühlbaren Wärme vergleichen kann. Aber das ist der allerdichteste Zustand, sonst ist es eigentlich nur eine ätherische oder gar nur astralische, also seelische Wärme. Und sonst gab es substanziell eigentlich noch nichts. Es gab also außer dem Wärmeäther noch die anderen Ätherkräfte nicht, also namentlich auch nicht den Lichtäther. Also das heißt, es war eine finstere Welt, dieser alte Saturn. Es gab also eine ganz kurze Phase der Entwicklung, da wurde aber bereits was Zukünftiges vorausgenommen, wo auch dieser alte Saturn kurz aufzuleuchten begonnen hat. Das liegt aber darin, dass ab der Mitte der Entwicklung, also 5., 6., 7. Runde, jetzt, also diese Untergliederung, was passiert nämlich da? Man könnte sich jetzt die Frage stellen, was passiert da? Was passiert überhaupt in diesen Runden oder was ist der Sinn dieser Runden? Gehen wir auf das einmal ein. Na, der Sinn dieser Runden ist, dass alte Zustände kurz wiederholt werden und sozusagen auf eine neue Ebene gehoben werden und dann erst kann die eigentliche Entwicklung beginnen. Bei unserer Erdentwicklung geht es zum Beispiel so, dass in der ersten Erdenrunde der alte Saturn kurz wiederholt wird, in der zweiten die alte Sonnenentwicklung, in der dritten Runde die alte Mondenentwicklung. Jetzt stehen wir in der eigentlichen Erdentwicklung erst mit der vierten Runde. Aber dazu hat es dieser Vorbereitung bedurft. Und wenn wir jetzt in die fünfte Runde der Erdentwicklung gehen, was passiert da? Also was Altes kann immer wiederholt werden, weil das ist alles eigentlich absolviert. Aber es kann etwas Künftiges in gewisser Weise vorausgenommen werden. Und das wird es auch. Es wird in der fünften Runde der künftige Jupiter-Zustand andeutungsweise vorausgenommen und dadurch vorbereitet erst. Und es wird in der sechsten Runde der künftige Venus-Zustand vorausgenommen und schließlich in der siebten und letzten Runde der künftige Vulkanzustand. Und das gab es immer. Also das heißt, beim alten Saturn wurden auch künftige Entwicklungszustände, eben zum Beispiel auch die damals für den alten Saturn noch künftige Sonnenentwicklung, für uns ist es schon vergangene, aber darum sprechen wir von der alten Sonne, die nicht zu verwechseln ist mit unserer heutigen Sonne. Aber für den alten Saturn war das etwas, was noch in der Zukunft liegt. Und in einer bestimmten Runde des alten Saturn wurde dann auch vorausgenommen, dass etwas aufzuleuchten beginnt, wie es eigentlich erst so richtig in der alten Sonnenentwicklung dann ist. Aber das ist nur ganz kurz, das ist sozusagen vergleichsweise kurz. Also unsere Zeitbegriffe sind auf das sowieso überhaupt nicht übertragbar und wenn kurz, also ist es jedenfalls trotzdem Dinge, die sehr reich an Entwicklung sind. Ja, aber wenn wir bei der alten Saturnentwicklung. Diese Wärmesubstanz des alten Saturn ist dadurch entstanden, dass hohe Hierarchien, nämlich die Throne, ihre Willenskräfte hingeopfert haben. Also es ist durch eine Opfertat entstanden. Und das, was in ihrer Willenssubstanz sozusagen drinnen ist, aus dem ist die Wärme entstanden. Zunächst einmal ist eine seelische Kraft, eine rein seelische Kraft, die sich aber dann eben bis zum Ätherischen und schließlich sogar bis zum Physischen, physisch-ätherischen verdichtet hat. Also sinnlich fassbare Wärme geworden ist. Also das heißt, der Saturn wäre nicht anders zu erkennen gewesen als dadurch, dass man plötzlich in einen Bereich kommt,